Liebe Schwestern und Brüder in Christo, als ich die Jahreslosung für das heute beginnende Kalenderjahr hörte, war ich sehr angetan. Das ist doch mal eine Zusage angesichts der vielen Menschen, die sich nicht gesehen, nicht gewürdigt, nicht wertgeschätzt fühlen in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Doch es ist, wie so oft bei den Texten der Bibel, dass wir auf den zweiten Blick besser sehen und wenn es richtig gut läuft, auch verstehen. Biblische Texte sind oft von ungeahnter Tiefe. Sie ertappen uns bei vorgefertigten Meinungen, Stereotypen und der wohlgenährten Einfachheit gedanklicher Strukturen mit Blick auf uns und unsere Nächsten. Denn wer ein zweites Mal hinsieht, nimmt wahr, dass dieser Text so gar nicht in ein Wohlfühl-Setting passt. Er redet vielmehr von einem handfesten Konflikt, den ich mich kurz zu schildern bemühe. Abrahams Frau Sarai bekam keine Kinder. Seit 10 Jahren lebten sie und ihr Mann im Lande Kanaan. Nach damaliger Vorstellung war Kinderlosigkeit ein Unding und ein Zeichen für eine Strafe Gottes. Das war für Sarai nicht hinnehmbar und so bietet sie ihrem Mann nach damaliger Sitte ihre ägyptische Sklavin Hagar als Ersatz für die Schaffung von Nachkommen an. Der nimmt das Angebot pflichtschuldigst und ohne großen Widerspruch an und Hagar wird schwanger. Das Kind wird damit, weil Hagar das Eigentum von Sarai ist, in gewisser Weise auch ihr Kind und möglicher männlicher Erbe. Heute würden wir wohl von einer Leihmutterschaft sprechen. Doch Hagar sticht der Hafer. Sie, die als Sklavin ganz unten steht, nichts zu sagen hat und der Willkür ihrer Besitzer ausgeliefert ist, schaut auf ihre Herrin herab, die ja im Gegensatz zu ihr keine Kinder bekommt und lässt sie spüren, dass sie ab jetzt keine einfache Sklavin mehr ist und Sarai zumindest in der Achtung vor Gott und Abraham unter ihr steht. Ein schwacher Trost und schon gar kein langanhaltender. Denn Sarai lässt das nicht auf sich sitzen. Sie beschwert sich bei ihrem Mann, der von dem Streit der Frauen genervt ist und sagt ihr, dass sie doch mit Hagar machen solle, was ihr beliebe, denn schließlich sei Hagar ihr Besitz. So viel zur Empathie von uns Männern. Kein Lösungsansatz, keine feinfühlige Suche nach möglichem Ausgleich von Interessen, keine Sorge um den männlichen Stammhalter. Sarai will ihr Mütchen kühlen, doch dem entzieht sich Hagar durch Flucht in die Wüste. Sie weiß, was ihr dreut. Doch sie ist damit der Drangsal ihrer Herren entronnen. An einer Quelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur fehlt ihr jede Nahrung für sich und ihr ungeborenes Kind. Zudem fehlt ihr der notwendige familiäre Rückhalt, der im Orient bis heute den notwendigen Hintergrund für ein gelingendes Leben ausmacht und das Überleben sicherstellt. Als Frau in der Wüste würde sie vermutlich keine Woche überleben, denn sie ist nicht nur der Gefahr durch wilde Tiere, sondern auch dem Mutwille vorbeikommender, sich an der einzigen Quelle weit und breit in der Wüste labender Menschen ausgesetzt, Schutz und rechtlos. Da kommt ein Engel des Wegs und beginnt ein Gespräch mit ihr. Er teilt ihr mit, dass ihr Sohn den Namen Ismael bekommen soll, als Stammvater zahlloser Nachkommen. kommen wird und sie sich Sarai unterordnen und zurückkehren soll. Eine nicht unwichtige Nachricht hat er auch noch parat, denn er teilt ihr mit, dass Ismael kein ganz leichter Zeitgenosse wird, ja vielmehr wie ein Wildesel allerlei Händel austragen wird. Leichter wird die Schwangerschaft für Hagar deswegen nicht unbedingt geworden sein. Ein Jungen fortdauernder, schon früh einsetzender Pubertät großziehen zu müssen. Wer hätte dafür mehr Verständnis als wir Eltern und Großeltern? Selbst heutzutage. Doch reversibel ist die Schwangerschaft nicht und womöglich versteht sie das auch als eine Strafe Gottes, weil sie so auf Sarai herabgeblickt hat. Sie fügt sich in ihr Schicksal, denn etwas Besseres als den Tod in der Wüste findet sie überall. Dabei sind beide Frauen die Opfer einer patriarchalen Gesellschaft, die kurzerhand die Frau mit den geringsten Rechten zur Leihmutter macht und die Ehefrau dazu zwingt, ihre Sklavin herauszugeben, weil sie sonst von der Gesellschaft geächtet und von Gott bestraft erklärt wird. Und nach dieser kurz gefassten und kurz gerafften Zusammenfassung folgt unser Predigtext, der aus einem einzigen Versteil, nicht einmal ein ganzer Vers, ein Versteil besteht, der Jahreslosung für das heute beginnende Jahr aus dem Buch Genesis, dem ersten Buch Mose. Drei Worte im Hebräischen: Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Doch nicht Sarai, die Erzmutter, sagt diesen Satz, wie wir wohlwollend den Erzeltern Gutes unterstellen könnten, sondern ihre rechtlose ägyptische Sklavin nach Erscheinung des Engels und noch vor Aufbruch zurück zu ihrer Herrin. Für sie ist das die erfahrene Gottesbeschreibung, ein Name wie ein Bekenntnis, denn sie sagt: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Das folgt unmittelbar nach unserer Jahreslosung. Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Wir kennen im Alten Testament manche solcher Namen, der wichtigste womöglich, Echye, Asher, Echye, im Hebräischen auch drei Worte: Ich bin der ich bin da, der Mose offenbart wurde. Und der, wie Gott allgemein, nur schwer in Worte zu fassen ist, weil menschliche Worte die Majestät Gottes ohnehin nicht vollständig erfassen können. Und insofern ist die Vermutung, als sie draußen an den Schaukasten geguckt haben und die eigenartige Schreibweise des Namen Gottes gesehen haben, nicht falsch, wenn sie da auf die Idee kommen, es könnte vielleicht was damit zu tun haben, dass man damit ausdrücken möchte, dass Gott mehr ist als Vater und Mutter. Das ist nur ein Nebenaspekt, darum geht es mir und bei der Schreibweise nicht. Sondern es geht darum, dass auf diese Schreibweise ausgedrückt wird, dass der Gottesname heilig ist und auch im Hebräischen, der Schrift des Alten Testamentes, der Sprache des Alten Testamentes, die Vokale nicht existieren. Und man diese Vokale durch Punktationssystem eingeführt hat. Aber eigentlich möchte man darauf aufmerksam machen, dieser Name soll wirklich bedacht ausgesprochen werden. Das nur als kleine Ergänzung zu dem, was Sie draußen im Schaukasten gesehen haben. Wenn Sie meine Predigt im Internet nachlesen wollen, werden Sie genau darauf stoßen. Das mache ich in jeder meiner Verlautbarung. Wenn ich richtig erinnere, dann ist das meines Erachtens die einzige Stelle im Alten Testament, in der ein Mensch, zudem eine Frau, dem Allmächtigen einen Namen gibt. Es ist sonst das alleinige Vorrecht Gottes, sich selbst einen Namen und sie den Menschen zur Kenntnis zu geben, das heißt sich zu offenbaren. wichtig im Kopf zu behalten, dass dieses Bekenntnis in einer existenziellen Notlage gesprochen wird. Eine Frau zwischen Leben und Tod sagt diesen Satz. Es ist also keine Frau, keine fromme Glaubensgewissheit vom Sofa der Selbstgenügsamkeit herab, sondern eine Formulierung in existenzieller Not. Das durch Drangsal geläuterte Bekenntnis einer Frau am Rande ihrer Existenz. Sie hat die Wahl zwischen verhungern in der Wüste als rechte Familienlose oder sich den Nachstellungen ihrer Herren auszusetzen, die sie durch ihr Verhalten provoziert hatte. So holt uns manchmal unser eigenes Handeln ein, das Reaktionen zeitigt, die wir selbst bewirken und provozieren. Das kennen wir ja auch aus unserem eigenen Leben, wenn wir etwas tun und dann plötzlich mit einer Reaktion leben müssen, auf die wir gar nicht gefasst waren und die trotzdem können. Bemerkenswert ist, dass die Ägypterin Hagar einen Engel im Auftrag des Gottes ihrer Besitzer sieht und mit ihm spricht. Als Ägypterin hatte sie vermutlich andere Gottheiten, die sie anbetet. Es ist nicht ihr Gott, doch benennt sie ihn sogar mit einem Namen, der eine persönliche Beziehung voraussetzt, zumindest aber zur Folge haben könnte. Sie fühlt sich von Gott durch den Engel gesehen, obwohl sie ihm lediglich hinterher sieht. Wir könnten auch sagen, sie sieht sich angesehen und erkannt, nimmt Gott aber nur in seinen Auswirkungen wahr. Im Zeugnis der Bibel gibt es keinen Menschen, der Gott gesehen hat. Hagar sieht dem Engel hinterher. Elia spürt seine Wirkmächtigkeit und seine mächtig gewaltigen Vorboten und ist erstaunt, dass er sich in einem säuselnden, verschwebenden Schweigen offenbart und mit ihm spricht. So ganz anders als er. Erst in seiner Menschwerdung in Jesus kommt Gott uns nah, wird fass- und verstehbar, im wörtlichen Sinne begreifbar. Insofern ist uns Hagar die unfreie Frau, die Frau mit Migrationshintergrund, die Frau, deren Selbstbestimmung faktisch nicht existierte, näher als wir denken. Viele Menschen in heutiger Zeit fühlen sich unfrei, gegängelt, ungesehen und unverstanden. Das ist zwar mit der Situation Hagars überhaupt nicht vergleichbar, aber Gefühle lassen sich nun einmal nicht wegreden und nur mühsam durch Argumente enttreffen. Das erleben wir allenthalben in unserer Gesellschaft. Da wird dann das Gefühl höher bewertet als die faktischen Tatsachen. Da werden Argumente weggewischt und durch Behauptungen selbstgestrickter Beweise und sogenannte Experten vorgeblich widerlegt. Da wird der notwendige Diskurs, die wechselseitige Infragestellung, das gemeinsame Suchen nach der Wahrheit unmöglich, weil jedes Gegenargument als Infragestellung der eigenen Person missverstanden wird, Person und Sache nicht mehr getrennt. Diese Art von Fundamentalismus ist beängstigend und sie wird oft den religiösen Menschen vorgeworfen, also Menschen wie uns. Dabei ist sie zunehmend von nicht-religiösen Menschen zu erleben, die glauben, dass Dagegensein schon eine eigene Meinung ist. Selbst wenn sie ohne stichhaltige Argumentation vorgetragen und zuweilen auch gebrüllt wird. Eine Beschränkung der Freiheit wird oft als Grund dafür gesehen, sich die Solidarität in der Gesellschaft zu entziehen. Freiheit wird dabei ausschließlich als Freiheit von verstanden. Ich will mich nicht einordnen, ich will mich nicht mit denen solidarisieren, die ohnehin alt und krank sind und bald sterben. Ich will nicht vorgeschrieben bekommen, wann ich an die frische Luft kann und wann ich zu Hause bleiben muss und ähnliche Argumente. Solche einschneidenden Einschränkungen gab es ja in den letzten beiden Jahren ziemlich häufig. Und sie waren wirklich nicht leicht. Doch dieser Freiheitsbegriff ist nur die Hälfte dessen, was er eigentlich bedeutet. Er ist defizitär, wenn er allein der Maßstab ist. Freiheit meint nicht allein die Freiheit von etwas, sondern sie meint zugleich auch die Freiheit für und zu etwas. Weil ich selbst auf die Hilfe Dritter angewiesen sein kann, achte ich darauf, dass niemand unter die Räder kommt. Weil ich das Leben jedes Menschen für gleich wertvoll erachte, weil sie oder er genau wie ich Ebenbild Gottes sind, bin ich um den anderen genauso bemüht wie um mein Wohl. Wenn wir nicht dahin zurückfinden, die anderen um uns herum als notwendige Ergänzung für uns selbst zu verstehen und zu begreifen, dass wir alle auf Gemeinschaft angewiesen sind, um zu überleben, so wie Hagar, dann gehen wir sehr schweren Zeiten entgegen. Doch Hagar sah sich gesehen. Obwohl ihr äußerliches Geschick sich nicht wesentlich geändert hatte, sie erkannte auch in dieser Situation, in der Wüste, an der Quelle, auf dem Weg nach Schur, Gott ist mir nah, denn du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist ein guter Vorsatz für uns Christen. Gott sieht uns in all den Dingen, die uns umgeben und beschäftigen. Er sieht uns auch dann, wenn wir in Wüstenzeiten leben, weil Mächte sich anschicken, die Ordnung der Welt kriegerisch zu verändern. Er sieht uns an in einem Engel, in einer Nachbarin, einem Nächsten, einem Kind. Arm auf der Flucht, an Quellen in den Wüstenzeiten unseres Lebens. Er sieht uns an und ist uns nah. Mit dieser Botschaft können wir getrost in das neue Kalenderjahr gehen. Sicher werden wir vielleicht manchmal auch leider erst im Nachgang, in der Rückschau, dann feststellen, gewiss habe ich hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Denn du, Gott,